In der Predigt heute kehren wir zurück zu den fast letzten Namen eben vorgelesen. Und ich lese uns den Text aus 1. Mose 4, ab Vers 16 bis 26. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Methusael, Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar dem Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubals-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seiner Frau, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar den Sohn, einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen.
Liebe Gemeinde, manche Texte würde man niemals als Grundlage für eine Predigt nehmen, wenn nicht eine Predigtreihe einen dazu gewissermaßen drängen würde. Aber wir können dankbar sein, dass wir durch unsere Reihe, wir alle miteinander dazu gedrängt werden, denn oft lassen sich gerade in solchen Texten Entdeckungen machen, die man dort nie erwartet hätte. Und es wäre ein großer Verlust, wenn wir diese Texte nicht gründlich auch studieren könnten. Denn Gott hat uns ja die ganze Bibel gegeben, damit wir sie auch ganz studieren. Und er hat das mit der Verheißung verbunden, dass wir in allem auch seine Stimme hören dürfen, weil es sein Wort ist, das er uns gegeben hat. Thema der heutigen Predigt über diesen Text, 1. Mose 4, 16 bis 26, im Strom der Geschichte, im Strom der Geschichte. Am Montag dieser Woche, 18. Januar 2021, da erlebte unser Land ein besonderes Jubiläum. Zu feiern war ein bedeutsames Datum unserer Geschichte. Und jetzt fragen sich einige bestimmt, soll ich da etwas verpasst haben? 150 Jahre zurück. Am 18. Januar 1871 wurde damals der moderne deutsche Nationalstaat gegründet. Das war die Geburtsstunde Deutschlands, 150 Jahre zurück. Unter der Führung Preußens entstand damals das Kaiserreich, seinerzeit einer der weltweit modernsten Staaten. Der preußische König Wilhelm I. wurde in Versailles zum deutschen Kaiser proklamiert. Architekt dieses Bundes war der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck. Und noch vor 50 Jahren hat Willy Brandt, ein wahrlich unverdächtiger Zeuge, hat Willy Brandt also Bismarck als einen der großen Staatsmänner unseres Volkes gewürdigt. Was ist davon zum 150. Jahrestag noch übrig? Im Gegensatz zu Willy Brandt und früheren Staatsmännern hat der amtierende Bundespräsident kürzlich in einer Rede zur deutschen Einheit den Eindruck erweckt, das Kaiserreich sei gewissermaßen die Treppenstufe auf dem Weg zu Hitler gewesen. Ein reaktionäres Gebilde oder in Steinmeiers Worten brutal erzwungen mit Eisen und Blut nach Kriegen mit unseren Nachbarn. Kritische Historiker haben gegen diese Wertung massiv Einspruch erhoben und daran erinnert, dass bei allen Fehlern, die natürlich auch das Kaiserreich hatte, diese Staatsgründung damals ein positives Fundament der deutschen Geschichte gelegt hat. Ich zitiere den Würzburger Historiker Professor Rainer Schmidt in einem Interview vom 15. Januar, jetzt wo er sagt, also hier in diesem Kaiserreich, gab es das freieste und korrekteste Wahlrecht, das seinesgleichen suchte in der Welt. und das die Wahlbeteiligung auf 85% hochschraubte. Hier fielen die Einkommensunterschiede der breiten Masse viel geringer aus als in allen vergleichbaren Staaten. Denn dieser Staat war imstande, das reale Volkseinkommen pro Kopf binnen 20 Jahren um nicht weniger als 30% zu steigern. Mit seinem Sozialversicherungssystem und seiner Arbeitsschutzgesetzgebung war das Kaiserreich das Modell für den heutigen Wohlfahrtsstaat. Dazu mag auch die ungeheure Leistungsfähigkeit der Wirtschaft beigetragen haben, die Deutschland zur Werkhalle der Welt mit atemberaubenden Wachstumszahlen machte. Hier wurde 1913 etwa 20% mehr Strom produziert, ganz aktuelles Thema, 20% mehr Strom produziert und verbraucht als in England, Frankreich und Italien zusammengenommen. Man kann das Kaiserreich also auch daran messen, dass es in der Lage war, seinen Bürgern Sicherheit und Ordnung, Wohlstand und Freizügigkeit zu verschaffen. Wahrlich ein Grund zum Feiern. Manches davon hören wir heute sehnsüchtig. Und auch das ist ein Teil unserer Geschichte, an den ich nicht nur deshalb erinnere, weil diesen Montag jetzt das Jubiläum war, sondern weil es eine Brücke zu unserem Predigttext hier aus 1. Mose 4 schlägt. Auch dort geht es um eine große Geschichte. Eine große Geschichte, die wir kennen sollten, wenn wir unseren heutigen Standort verstehen wollen. Und deshalb die Überschrift, das Thema heute, im Strom der Geschichte. Ich lese nochmal die Verse 16 bis 22. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gen Osten. Und Kain erkannte seine Frau, die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch aber zeugte Irad, Irad zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Metushael, Metushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler. Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal Kain war Naama. Helmut Thielicke, der Theologe, schreibt über unsere Verse, ich zitiere, Kain und seine Familie sind sehr produktiv, Pioniere des Fortschritts. Fruchtbare Fluren und blühende Städte entstehen unter ihren Händen. Die biblischen Texte sind voller Andeutungen, dass Kain so etwas wie der Stammvater der menschlichen Kultur und der Zivilisation sei. Wir lesen hier vom Beginn des Erz- und Eisenabbaus, wir lesen hier von der Entstehung der Musik, wir begegnen sogar, werde ich Ihnen gleich noch zeigen, lyrischer Dichtung. Also man kann hier mit Fug und Recht von einer Frühphase der Kulturgeschichte sprechen. War für mich eine völlig neue Entdeckung, als ich diesmal diesen Text studiert habe. Ich erinnere mich noch dran, in der Schule haben wir damals die berühmte Kulturgeschichte von Egon Friedell gelesen, Kulturgeschichte der Neuzeit in zwei Bänden, wir hatten eine tolle Geschichtslehrerin. Diese Kulturgeschichte von Egon Friedell beginnt mit der frühen Renaissance, also 14. Jahrhundert. Und später dann im Studium habe ich die Kulturgeschichte von Francis Schaeffer gelesen. Hätte man eigentlich auch schon als Schüler lesen können. Finden Sie auch hier bei uns in der Bücherstube. Wie können wir denn leben? Aufstieg und Niedergang der westlichen Kultur. Und Francis Schaeffer beginnt noch früher, nämlich im vorchristlichen Rom. Er beginnt also in der Antike. Friedell beginnt in der Renaissance. Francis Schaeffer beginnt mit seiner Kulturgeschichte in der Antike. Und hier in 1. Mose 4 haben wir die Kulturgeschichte der Frühzeit vor uns. Hier gehen wir also noch viel weiter zurück. Und Gott will offensichtlich, dass wir diese Geschichte kennen. Warum? Damit wir wissen, wo wir uns im Strom der Geschichte befinden. Damit wir wissen, woher wir kommen. Und was wir für unser Menschsein daraus lernen sollen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, auch draußen überall, wo Sie an Ihren Geräten sitzen, schön, dass wir das wieder gemeinsam studieren dürfen. Wie sollen wir sonst unsere Identität hinreichend verstehen? Nochmal zum Anfang zurück. Wie sollen wir die Identität unserer Nation, wie sollen wir die Identität unseres Volkes verstehen, wenn wir etwa bei Bismarck nur an das Schlemmerprodukt von der Fischtheke denken. Und wenn uns, also Bismarck-Hering, und wenn uns 1871 gefühlt genauso fern ist wie das frühe Mittelalter. Wie sollen wir da unsere Identität verstehen? Wie sollen wir unser Menschsein verstehen? Wie sollen wir unseren Standort in der Geschichte verstehen, wenn der Anfang der Kulturgeschichte der Welt so in einem verschwommenen Dunkel bleibt und mancher sich sogar noch fragt, ob seine Urahnen nicht möglicherweise doch auf den Bäumen herumgeturnt sind und statt menschlicher Wörter nur kreischende Laute von sich gegeben haben. Was war wirklich los? Und diese Verse zeigen uns wie in einer Nussschale den Beginn der menschlichen Kulturgeschichte. Und Kultur, was heißt Kultur? Kultur bezeichnet alles das, was Menschen in Gottes Welt gestalten. Das ist Kultur. Der Schöpfer hatte Adam und Eva einen Kultivierungsauftrag gegeben. Wir haben das noch im Ohr, 1. Mose 1,28. Macht euch die Welt untertan. Macht euch die Welt untertan. Das heißt, wir Menschen sollen in Gottes Auftrag diese Welt gestalten. Wir sollen sie entwickeln. Und das passt auch ganz gut zur Kulturdefinition von Egon Friedell. Egon Friedell sagt, was ist Kultur? Er sagt, der Mensch handelt in Wirtschaft und Gesellschaft, in Staat, Kirche und Familie. Der Mensch denkt in Wissenschaft und Technik und der Mensch gestaltet in Kunst und Philosophie. Das ist Kultur. Der Mensch handelt, der Mensch denkt, der Mensch gestaltet und so entsteht eine Zivilisation, so entstehen Kulturen und hier bei Kain ging es los. Aber den Anfang der Kulturgeschichte ausgerechnet bei Kain zu finden, das ist eine erschreckende Entdeckung. Wenn wir bedenken, dass es sich bei Kain um einen Mörder handelt. Es wäre also ein angenehmerer Gedanke, wenn das Gesetz des Handelns nach wie vor bei Adam und Eva läge zum Beispiel. Oder wenigstens bei Abel, der wirkte ja relativ friedlich. Aber Abel war nicht mehr am Leben, sondern Kain. Und der hat jetzt gehandelt und auch Helmut Thielig hat dieses Problem richtig gesehen, das uns daraus erwächst. Er schreibt: Nun aber soll die erste Verwirklichung, also die erste Verwirklichung des Kulturauftrags von Kain stammen? Steckt darin nicht die erregende Aussage, dass in allem, was wir Menschen tun und gestalten, keineswegs nur der Urplan des Schöpfers, sondern auch ein geheimes Fluchgesetz wirksam sei? Und dass somit alles Gebilde von Menschenhand immer zweideutig und immer zwielichtig sei? Weil es eben der Kain ist, mit dem alles losgeht. Und nun haben einige Christen den Schluss daraus gezogen, dass sie sich völlig von diesem Kulturauftrag verabschiedet haben. Sie haben gesagt, nicht mit uns. Sie haben die Kultur ihrer Zeit aufgegeben. Sie haben das abgeschrieben und gesagt, alles, was mit Kultur zusammengehört, ist vom Teufel. Kunst, Wissenschaft, Literatur, alles vom Teufel, haben wir nichts damit zu tun. Politik, erst recht vom Teufel. Daran machen wir uns die Hände nicht schmutzig. Und manche halten es für besonders fromm und besonders konsequent, sich nicht einmal an Wahlen zu beteiligen, geschweige denn an der politischen Willensbildung. Die reden wahrscheinlich nicht mal zu Hause mit ihren eigenen Kindern über Politik. Und sie sagen, das geht uns nichts mehr an. Wir gehören zu einer anderen Welt. Und damit schließen sie sich zumindest geistig in selbstgewählten Katakomben ein, noch bevor eine fremde Macht sie dazu zwingt. Und viele meinen das gut. Aber sie handeln so, als hätte Gott 1. Mose 1,28 nachträglich zurückgenommen. Als hätte er gesagt, Leute, gilt nicht mehr, dass ihr euch die Welt untertan machen sollt. Sie handeln so, als hätte Jeremia niemals gepredigt, suchet der Stadt Bestes. Sie handeln so, als hätte Jesus seine Bergpredigt inzwischen für überholt erklärt. Und einige Verse daraus zurückgezogen, etwa jene Verse wie Matthäus 5, Vers 13 und 14, wo er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man es salzen? Es ist nichts, zu nichts mehr nützt, als was man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Das gilt immer noch. Und unser Predigttext öffnet uns nun die Augen für den Strom der Geschichte, in den der Schöpfer uns hineingestellt hat. In den er dich und mich hineingestellt hat. Und ja, damit mutet er uns auch diesen Konflikt zu. Diesen Konflikt, dass in dieser Geschichte eben auch Kräfte am Werk sind, die von der bösen Kainsgesinnung geprägt sind. Das gibt's in der Geschichte, natürlich. Und wie? Aber braucht uns diese Welt nicht deshalb erst recht? Hat nicht Paulus die Gemeinde vor beidem gewarnt? Hat Paulus nicht die Gemeinde vor beidem gewarnt, nämlich einmal vor der Gefahr der Anpassung? Wenn er in Römer 12, Vers 2 sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, damit ihr unterscheiden könnt, was ist gut und was ist böse, was ist richtig und was ist falsch. Also nicht anpassen an die Welt, aber zugleich. Zugleich hat Paulus uns auch davor gewarnt, diese Welt vorzeitig zu räumen. Er hat uns davor gewarnt, gewissermaßen die Kultur dem Unglauben einfach in den Rachen zu werfen. Ich erinnere nur an 1. Korinther 5, Vers 9. Ganz spannender Text. 1. Korinther 5, Vers 9, wo Paulus den Christen erstmal sagt, ihr sollt keine Gemeinschaft mit Unzüchtigen haben. Und damit meint er zum Beispiel, ihr sollt nicht Leute zum Abendmahl zulassen, von denen ihr wisst, dass sie in offener Sünde leben. Das ist das eine. Aber dann fügt er gleich hinzu in 1. Korinther 5, Vers 10, damit meine ich nicht, dass ihr grundsätzlich den Kontakt zu den Nichtchristen abbrechen sollt. Also er schützt sich selbst davor, hier missverstanden zu werden. Er sagt, 1. Korinther 5, Vers 10, damit meine ich nicht allgemein, dass ihr euch trennen sollt von den Unzüchtigen dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzen hier, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Sonst müsstet ihr ja, wörtlich steht hier, müsstet ihr aus der Welt ausziehen, ihr müsstet hinausgehen aus der Welt. Aber wie wollt ihr sie dann noch erreichen? Also keine Anpassung, ja. Aber auch bitteschön nicht einfach die Welt und die Kultur dieser Welt dem Teufel in den Rachen werfen. Gott hat uns mitten in die Kultur unserer Zeit hineingestellt. Nicht um uns anzupassen, nicht um uns von dieser Kultur prägen zu lassen, liebe Leute, sondern genau entgegengesetzt. Wir sollen Einfluss auf die Kultur nehmen. Wir sollen einen heilsamen Einfluss auf diese Kultur ausüben. Im Sinne unseres Schöpfers. Und genau dafür wollen uns diese Verse sensibilisieren. Und deswegen müssen wir die verstehen. Und zunächst wollen uns diese Verse auf die Gefahren hinweisen, auf die wir uns einstellen müssen, für die wir uns wappnen müssen, wenn wir denn im Strom der Geschichte bestehen wollen. Wenn wir denn unseren Auftrag erfüllen wollen in diesem Jahr 2021, in das Gott uns hineingestellt hat. Darauf will dieser Text uns vorbereiten. Und dazu wollen wir jetzt drei Beobachtungen machen. Drei Beobachtungen an diesem hochaktuellen Text. Erste Beobachtung, Kultur ohne Gott. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Kultur ohne Gott. Diese Kultur ist ohne Gott. Leider. Und wir fragen noch einmal, wie kam es dazu? Und Sie werden feststellen, dass ab Vers 16 bis Vers 24 Gott überhaupt nicht vorkommt. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnt im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Und dann geschieht all das, was wir gelesen haben. Dann entwickeln sich diese verschiedenen Betätigungsfelder des Menschen. Aber wir müssen immer im Ohr haben, was wir letztes Mal studiert haben, vor 14 Tagen, als wir den Text davor lasen, wie Kain mit seinem Schöpfer brach. Wie Kain sich dadurch selbst zur Heimatlosigkeit verdammte. Und wir haben gesehen, was die Folge war. Die Folge war, dass er sich konsequent immer weiter von Gott entfernt hat. Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnt im Land in Not, jenseits von Eden gegen Osten. Das bedeutet nicht, dass Kain Gott entkommen konnte. Kein Mensch kann Gott entkommen. Das bedeutet nicht, dass Kain sich einfach davonschleichen konnte. Auch für Kain galt noch Psalm 139, Vers 7. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, du bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und lieber am äußersten Meer, so wird auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Nein, Kain, auch du kannst diesem lebendigen Gott nicht entkommen. Aber was ist hier gemeint in Vers 16? Er war von jetzt an ausgeschlossen von der versöhnten Gemeinschaft mit Gott. Er war ausgeschlossen vom Frieden mit Gott. Er war vertrieben, zum Zeichen dafür wurde er vertrieben von diesem Ort, wo Gottes Gegenwart besonders erfahrbar war. Und das hatten wir vorletzten Sonntag gesehen. Die Folge des Gottesverlustes ist letztlich Heimatverlust. Und deswegen wird der Ort dann diesen Namen tragen, Not. Das bedeutet umherirren. Flüchtig sein, Wanderschaft, das heißt Not. Und wissen Sie, diese Heimatlosigkeit, die spürt auch der Mensch, der ohne Gott lebt. Er lässt das nicht immer so durch, aber die spüren die Menschen, sprachen sie doch ihre Zeitgenossen danach. Das ist etwa ein Dauerthema in der Literatur. Gottfried Benn, einer von vielen, die dieses ausgedrückt haben, diese Heimatlosigkeit, wenn er sagt, du übersiehst dich nicht mehr. Der Anfang ist vergessen. Die Mitte wie nie besessen und das Ende kommt schwer. Du übersiehst dich nicht mehr. Du hast keinen Standort. Du weißt nicht mehr, wo du hingehörst. Heimatlos. Aber so schnell lässt Kain sich nicht unterkriegen. Und jetzt nimmt er die Dinge eben selbst in die Hand. Er gründet unverdrossen zunächst eine Familie. Vers 17. Und Kain erkannte seine Frau, die war schwanger und gebar den Henoch. Kurze Anmerkung, dieser Henoch ist nicht identisch mit dem Henoch aus Kapitel 5, den wir nächste Woche kennenlernen werden. Damals gab es offenkundig noch nicht so viele Namen. Das haben sie ja teilweise in Russland heute noch, dass eine bestimmte Grundsammlung von Namen immer wieder kommt. Und so ähnlich ist es dort damals in dieser Anfangsphase offensichtlich auch gewesen. Deswegen ist der Henoch von Kapitel 4 ein anderer als der von Kapitel 5 und der Lamech von Kapitel 4 ist ein anderer als der von Kapitel 5. Das wird auch sehr deutlich, das sind unterschiedliche Personen, nur damit sie sich da nicht irritieren lassen. Also jedenfalls, der erste Sohn heißt Henoch und woher nahm Kain seine Frau? Eine beliebte Frage der Freidenker. Woher nahm Kain sein Weib? Nun, die ist nicht so schwer zu beantworten. Wenn wir einfach in Kapitel 5 nachgucken, ab Vers 3, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das war eine ziemlich große Familie. Zu den Altersangaben kommen wir nächstes Mal. Ganz spannendes Thema. Aber ich sage nur so viel, dass wir können das ernst nehmen, was hier steht, wie wir ja auch all das andere mit der Kulturgeschichte ernst zu nehmen haben. Also Kain heiratete eine seiner Schwestern. Das war damals noch nicht Inzucht, damals war das genetische Material gewissermaßen auch noch sehr viel gesünder als heute. Es war damals auch von Gott noch nicht verboten. Irgendwie musste ja die sozusagen Vermehrung der Menschen mal an einer Stelle beginnen. Okay, er heiratet eine seiner Schwestern und er versucht eine Stadt zu bauen. Nachdem er also die Heimat bei Gott verloren hat, will Kain sich offensichtlich eine neue Sicherheit, eine neue Zuflucht bauen. Und wir finden hier in diesen Versen den Anfang des Städtebaus. Hochspannend. Das Verb, was dort verwendet wird, er baute, ist von der Grammatik her so zu verstehen, dass er begann. Also er baute, er war dabei, das zu bauen. Es ging so los und er wurde sesshaft. Und mit Stadt müssen Sie nicht gleich an Hannover oder Los Angeles denken, sondern das war erstmal das Gegenteil zu den Nomaden, die mit ihren Zelten immer durch die Lande zogen, sondern Ansiedlung. Vielleicht eine Mauer zum Schutz darum. So ging es los. Und er gibt dieser Stadt interessanterweise den Namen seines ersten Sohnes, Henoch. Er will offensichtlich eine Dynastie begründen. Ja, da hat er diesen Namen schon mal verewigt in dieser Stadt. Er will seinen Machtanspruch damit deutlich machen. Henoch, das heißt übersetzt geweiht. Aber hier wird nicht gesagt, wem der geweiht ist. Also Gott oder dem Fortschritt oder der Familienehre oder wem auch immer. Insgesamt sehen wir hier bei Kain 6 Generationen, die aus seiner Linie hervorgehen. Und dann ist überraschend, und das war für mich eine der besonderen Entdeckungen in diesem Text, überraschend, wie früh sich schon die Berufszweige herausbilden. Natürlich muss man sehen, die Leute hatten damals auch mehr Lebenszeit. Die konnten durchaus mehr auf den Weg bringen. Aber was wir hier in 20 bis 22 lesen, das ist eine klassische kulturgeschichtliche Darstellung. Das ist gewissermaßen eine Kurzfassung, wie sie auch bei Friedel stehen könnte. Also, in Ada gebar Jabal, Vers 20, von dem sind die hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler. Die Zillaber gebar auch und von dem sind hergekommen, von diesem Tubal Kain, alle Erz- und Eisenschmiede. Hochinteressant. Jabal wird der Begründer der Nomaden, die in Zelten umherziehen mit ihren Herden, die von der Viehzucht leben. Jubal, der Name heißt so viel wie Hall, wie Schall, er wird der Erfinder von Saiten- und Blasinstrumenten. Möglicherweise hat er auch Musik komponiert, möglicherweise hat er auch drauf gespielt. Irgendjemand wird drauf gespielt haben. Und dann Tubal Kain ist der Erfinder von Werkzeugen zur Metallbearbeitung. Erz, Eisen. Und haben Sie es gemerkt, das ist kein reiner Pragmatismus, der hier waltet. Also Hauptsache Handwerk, Hauptsache was zu essen, sondern auch die schönen Künste bekommen hier ihre Bedeutung. Warum? Weil Gott dieses Potenzial in seine Schöpfung hineingelegt hat. Die Pragmatiker werden gesagt, was braucht Musikinstrumente, das bringt doch nichts. Überflüssiger Zeitverlust. Nein, nein. Und ganz wichtig, dieses Potenzial, dieser Reichtum ist auch nach dem Sündenfall noch erhalten geblieben. Er wird auch die Sintflut überstehen. Und daran sehen wir das, was man allgemeine Gnade nennt. Gratia generalis. Dass Gott dieser ganzen Welt Gnade gewährt. Das ist nochmal zu unterscheiden von der speziellen Gnade, die dann Vergebung der Sünden bedeutet für die, die an ihn glauben. Aber es waltet über dieser Welt, und das sehen wir hier schon sehr früh, eine allgemeine Gnade. Oder wie der Herr Jesus das gesagt hat in Matthäus 5, Vers 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das meint allgemeine Gnade. Und deswegen können auch Nichtchristen etwa wichtige Entdeckungen machen. Deswegen können auch Heiden mitunter großartige Kunstwerke schaffen, selbst wenn sie nicht wissen, von wem der Reichtum kommt, aus dem sie dabei schöpfen. Das ist allgemeine Gnade. Und nun ist auffällig an diesen kulturellen Hervorbringungen, es geht nicht allein um Nützlichkeit. Es geht hier nicht nur ums nackte Überleben, sondern es geht um Schönheit auch. Es geht um ästhetische Kategorien, wie wir sagen würden. Das hatten wir ja schon bei der Erschaffung der Natur gesehen. Wunderschöne Details, die eigentlich keine Funktion haben zum Teil, aber die einfach da sind zum Staunen, zum Ansehen. Nahrung, ja, aber auch Musikkunst. Eisen und Erz, Technik und Industrie, aber dann, das müssen Sie sehen, dann stoßen wir sogar auf Dichtkunst, auf Lyrik, Lamech. Also der wirkt ja nun nicht gerade wie ein Feingeist, so wie er hier beschrieben wird, ne? Aber als der seine beiden Frauen beeindrucken will, und als dieser Lamech sein Selbstbewusstsein aufstrahlen lässt, da verlässt er sich nicht auf schnöde Prosa, sondern er bedient sich der Gedichtform. Er verwendet hier ein Distichon, also seine zweizeilige Strophenform. Seinen Sinn für blumige Sprache hat er schon bei der Namensgebung für die Tochter gezeigt. Die hat er Naama genannt. Das ist die Liebliche. Und Kenner der hebräischen Sprache haben auch hier dichterische Formen gesehen in diesen Versen 23 und 24. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Ein Mann erschlug ich für meine Wunde und ein Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Einen kleinen Auszug will ich Ihnen mal versuchen, auf Hebräisch vorzulesen, damit Sie hören, wie das geklungen haben könnte. Ja? Ada vezilla shema'an kuli, neshe lemech ha'asena imrati, ki'i sharakti lefitzi'i vejelet lecha burati. So in etwa wird er es seinen Frauen vorgetragen haben. Ja? Jetzt haben wir mal hebräische Poesie gehört. Ich hoffe, es haben nicht zu viele Hebräisten zugehört. Aber profunde Kenner des Hebräischen haben hier wirklich deutliche lyrische Formen wiedergefunden, kunstvoll gebaut, Parallelismus, Rhythmus, also Metrum, sogar Reim. Ne? Das ist ja ein Reim, wenn er sagt, Shema an Kuli, Neshe Lemecha Asena Imrati. Also alles da, hebräische Lyrik. Und jetzt bitte ich Sie etwas zu bedenken. Diese kulturellen Gestaltungsmöglichkeiten sind schon sehr früh ausgeprägt. Also im Morgengrauen der Geschichte gewissermaßen. Es bedarf keiner Evolution, wie uns von bestimmten kulturgeschichtlichen Theorien gerne vorgeführt wird, dass sich das Ganze erst sehr langsam entwickelt hat, bis die Leute mal schreiben konnten und so weiter. Das sieht nicht so aus. Auch wenn bei Kain ja, das Ganze von der Sünde schon mit beschmutzt ist und bei Lamech. Friedrich Keil schreibt dazu, also der Alttestamentler, auf den wir uns hier schon öfter bezogen haben, nach diesen kulturgeschichtlich wichtigen Notizen wurden die hauptsächlichsten Gewerbe und Künste von den Kainiten erfunden und schon, ja, dann in widergöttlicher Weise betrieben. Und dennoch dürfen wir ihren Ursprung, also den Ursprung der Kultur, nicht in dem Fluche suchen, der auf diesem Geschlecht ruhte. Der Ursprung wurzelt vielmehr in dem den Menschen anerschaffenen geistigen Kräften zur Beherrschung und Dienstbarmachung der Natur. Also, mit anderen Worten, der Anfang der Kulturgeschichte, ja, er wurde dann durch die Sünde verzerrt, aber er ist Gottes Schöpfungsgabe. Wir sehen aber hier auch zugleich, kulturelle Gestaltungsformen sind nicht neutral, sondern kulturelle Gestaltungsformen können unter sündigen Einfluss geraten. Sehr schnell. Aber ursprünglich sind sie in der Schöpfung angelegt. Da ist ein Potenzial, das Gott hineingegeben hat, ein Potenzial, das darauf wartet, gestaltet zu werden. Und das wird durch eine auffällige archäologische Entdeckung bestätigt. Nämlich die alten Hochkulturen sind sehr früh einfach da, ansatzlos. Dazu gibt es auf meiner Homepage auch einen sehr spannenden Aufsatz von Professor Horst W. Beck. Was sagt die Archäologie zur Entstehung der Genesis? Da können Sie das ausführlicher nachlesen mit den ganzen Belegen über meine Homepage, Bonusmaterial zur Predigt. Aber das ist ganz spannend zu sehen. Nur ein Zitat daraus. Auffällig ist, dass im dritten Jahrtausend vor Christus im Kulturbereich des Zweistromlandes eine Reihe von Hochkulturen ohne fassbare Vorgeschichte entstehen. Diese Hochkulturen hatten neben der entwickelten Schreibkunst eine ebenso entwickelte Metallbearbeitungskunst, haben wir ja gesehen. Diese Hochzivilisationen der Welt sind gleichzeitig und plötzlich entstanden. Und dann fügt Professor Beck noch etwas hinzu. Er sagt, es ist auffallend, dass uns alle heute bekannten Angaben über die Wiege der menschlichen Zivilisation in der Genesis, in der Archäologie, in den anderen Überlieferungen einheitlich auf den Nahen Osten hinweisen. Keine Kultur der Welt kann sich im Alter mit der des Zweistromlandes messen. Zitat Ende. Können Sie alles nachlesen. Das heißt, hier ist in der Tat die Wiege der Kultur. Und wir lernen aus diesen Versen, wie das zustande kam und wo es wirklich begann. Wir müssen diese Texte total ernst nehmen. Und diese archäologischen Entdeckungen, von denen Professor Beck schreibt, bestätigen die kulturgeschichtlichen Spuren, die wir eben hier in Genesis 4 entdecken. Also nochmal, Städtebau, Werkzeuge zum Umgang mit Eisen und Erz, Landwirtschaft, Musikinstrumente, Komposition, differenzierte literarische Gestaltung bei Lamech. Und so kunstvoll die Form, so entlarvend zugleich der Inhalt. Also bei diesem Lamech, da stoßen wir auf beste kanaanitische Tradition, wenn Sie so wollen, nicht kanaanitische, sondern kainitische Tradition. Haben Sie gesehen, der Lamech hatte einem seiner Söhne extra einen Doppelnamen gegeben, im Vers 22, Tubal-Kain. Da hat er ihn nochmal an seinen berühmten Ahnherr, an seinen brutalen Ahnherr erinnert. Und dann haben wir hier diese Zeile von Lamech überliefert, wie er da vor seinen Frauen lyrisch rumprotzt und sagt, Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Also diese Sache mit dem Kainsmal, dass Gott den Kain schützt, hatte sich offensichtlich herumgesprochen. Und Lamech setzt jetzt einen drauf und sagt, also wenn Kain schon von Gott durch diese 7er-Formel geschützt wurde, dann steht mir allemal das 10-fache zu. Ich bin 10-mal so viel wert wie Kain. Ich werde 10-mal so sehr geschützt. Wahrlich ein Ausbund an Bescheidenheit. So, und auch im Hinblick auf diese rücksichtslose Anwendung von Gewalt nimmt sich Lamech ein schlechtes Beispiel an seinem Urahn. Vers 23, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Das muss gar nicht heißen, dass Lamech hier einen konkreten Vorgang berichtet, sondern man kann das auch lesen als eine allgemeine Ankündigung. Also, wenn es soweit ist, wenn es denn sein muss, dann schlage ich zu. Und sollte mir jemand blöd kommen, dann mache ich ihn eben mit kurzem Prozess fertig. Das ist die Botschaft seiner Lyrik. Und John MacArthur hat so schön gesagt, was wir hier vor uns haben, ist ein kultivierter Killer. Ja? It's a line of cultured killers, wie John MacArthur das sehr schön nennt. Also ein Killer, der mit Lyrik droht. Das sagt sehr viel über sein Selbstverständnis hier aus. Also er verwendet eine Kunstform, um damit protzende Gewaltandrohungen zu inszenieren. Und schließlich passt dazu auch der Befund, dass Lamech der Erste ist, von dem berichtet wird, dass er ein Bigamist war. Der hat sich einfach zwei Frauen genommen. Das steht hier auch, ne? Die Zilla und die Ada. Obwohl die Schöpfungsordnung von Anfang an bestimmt hat, ein Mann, eine Frau. Und Jesus macht ja in Matthäus 19 nochmal ganz klar, dass Gott die Ehe von Anfang an monogam angelegt hatte. Und der Lamech nimmt sich einfach mal zwei. Frech, eigenmächtige ethische Setzungen. Und hier, jetzt versuche ich das ein bisschen zu bündeln, erkennen wir eine Struktur, die bis heute unsere kulturgeschichtliche Entwicklung mitprägt. Man knüpft oftmals an bei Möglichkeiten, die Gott in der Schöpfung angelegt hat, bei Gaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat. Aber vom Schöpfer selbst hat man sich längst abgewendet. Und das kennzeichnet leider weite Teile der Kultur auch unserer Zeit. Und das Ergebnis ist dann eine Kultur ohne Gott. Und diese Kultur ohne Gott ist letztlich freudlos. So bemüht sie auch daherkommt. Auch wenn Sie all die genialen Werke von Goethe lesen, das ist letztlich freudlos. Goethe hat von sich selbst gesagt, wenn er die Stunden zusammenzählen würde, wo er wirklich glücklich war, da würde nicht viel dabei rauskommen. Diese Kultur ohne Gott hat auch keine Kraft, um den Menschen wirklich Sinn und Halt zu geben. Und diese gottlose Kultur, wenn sie ohne Gott gestaltet wird, hat keinen zuverlässigen Maßstab für wahr und für falsch. Und selbst wenn man sich vielleicht an den medizinischen Möglichkeiten berauscht, welche die Forschung hervorbringt, und Medizin und Wissenschaft gehören ja auch zu dieser Kultur, man kann sich daran berauschen. Oder wenn man sich für die Ästhetik begeistert, die im Bau von großartigen Domen und Kirchen ihren Ausdruck findet. Was, wenn in diesen Domen das Evangelium verfälscht wird? Und was, wenn neben diesen Domen die Scheiterhaufen der evangelischen Märtyrer brannten? Und was sagen wir, wenn der Entdeckerdrang von Forschern es inzwischen möglich macht, dass man Embryonen züchtet und anschließend mit Hilfe der PID, also der Präimplantationsdiagnostik, jene Kinder aussondert, die genetisch auffällig geworden sind, um sie zu entsorgen oder sie für Forschungszwecke zu zerschnippeln? Kultur ohne Gott. Und darauf will der Schöpfer uns mit diesem Text stoßen. Thielicke vergleicht die menschliche Kultur, die kein Dort beginnt, mit einem gewebten Teppich. Er beschreibt das sehr gut. Er sagt, der Fluch des Brudermordes ist von jetzt an wie ein blutig roter Faden in das Gewebe menschlichen Lebens, also in alle Kultur eingewoben. Der blutig rote Faden auch in die Hochkulturformen. Und weiter, dieses Gewebe, ja, erzeugt komplizierte und imposante Muster. Es lässt in den großen Kulturen, etwa in der ägyptischen oder griechischen oder in der Gotik, eine Fülle leuchtender Bilder aufstrahlen, Pyramiden und Tempel und himmelstürmende Dome. Die großen Gobelins an den Wänden unserer Kultur sind Zeugen unserer Größe. Aber es ist merkwürdig. Je dichter wir an jene Wandteppiche herangehen, desto deutlicher tritt der rote Faden hervor, der sich wie eine zuckende Arterie durch die Fülle der Gestalten windet. In jeder Symphonie, schreibt Thielicke, ist die Tonfigur des Todes und der Qualen irgendwo spürbar, unerfüllte Sehnsucht. An jeder dorischen Säule haftet irgendwo dieses Zeichen der Verzweiflung. Und in jeder Tragödie klingt die Klage über Unrecht und Gewalt auf. Verstehen Sie, die großartigste Kultur ist durchsetzt von diesem blutig roten Faden menschlicher Schuld. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 Mal. Das sind stolze Worte, aber es sind hilflose Worte. Denn damit endet die Linie von Kain, 6 Generationen nach ihm. Wir hören nichts mehr von dieser Sippe. Vielleicht mögen sie noch einige Generationen drangehängt haben, wir wissen es nicht. Aber in Gottes Plan spielen sie keine Rolle mehr. Kultur ohne Gott ist kraftlos. Und dann folgen noch 2 Verse. Und ohne die auszulegen, darf ich sie heute nicht nach Hause gehen lassen. Das wäre wirklich trostlos, wenn das am Ende stünde. Letzten 2 Verse. Adam und Eva sind immer noch da. Sie sind noch nicht am Ende. Und plötzlich hören wir wieder von Gott. Schauen Sie hin, Vers 25. Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den keiner erschlagen hat. Und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Keines am Ende, aber nicht Gott. Und schauen Sie, Gott macht weiter mit Adam und Eva, weil sie trotz aller ihrer Grenzen an ihn glauben. Sie wurden ja auch mit neuen Kleidern bedeckt. Sie hatten ja ihre Schuld erkannt. Sie dürfen im Einzugsbereich von Eden weiterhin leben. Sie haben eine Perspektive für die Zukunft, Adam und Eva. Und der Schöpfer? Der knüpft ihren Faden weiter und sie dürfen dranbleiben und sie dürfen die Geschichte weiter mitgestalten. Das ist faszinierend. Nachdem Abel tot ist, weil Kain zum Mörder wurde, schenkt der Herr ihnen den Seth. Und Seth ist kein glanzvoller Name, aber ein ehrlicher Name. Wissen Sie, was Seth bedeutet? Ersatz. Seth wird Ersatzsohn. Weil ja die Geschichte weitergehen soll, so wie vor einiger Zeit hier beim Klavierkonzert in Hannover, im Brahms-Konzert, der bekannte Pianist kurzfristig ausfiel, aus persönlichen Gründen, wie man sagte. Und als wir dann am Eingang mit unserer Karte standen, Da wurde gesagt, ja, sorry, der große Maestro kommt nicht. Aber es ist ein unbekannter Ersatzmann angekündigt. Und dann konnte jeder Karteninhaber entscheiden, ob er die Karte zurückgibt oder ob er sich den Ersatzmann anhört. Es war dann doch ganz gut. Aber das war nicht so glanzvoll. Und genau das zeigt uns Vers 25 über Adam. Und das ist unser zweiter Punkt. Treue ohne Glamour. Wir hatten gesagt, Kunst ohne Gott. Und das zweite ist Treue ohne Glamour. Treue ohne Glanz. Aber ich sage Ihnen lieber so. Lieber Treue ohne Glamour als glamouröse Kultur ohne Gott. Und alles, was wir in diesen letzten beiden Versen lesen, auch der Ton, der sich da durchzieht, ist etwas zurückhaltend, fast zögerlich. Adam erkannte damals seine Frau und dann nennen sie den Ersatzmann. Und wir hören nichts mehr von der Geburtsfreude, noch am Anfang bei Kain und Abel, da war Begeisterung. Hören wir nicht mehr. Vielleicht haben die Eltern auch einfach Sorge, wie es jetzt mit diesem Stammhalter wohl weitergehen soll, den Gott ihnen ja eindeutig als den Nachfolger für den Abel geschenkt hat. Würde es diesmal gut gehen? Und dann fällt noch etwas auf. Der Name, den Eva hier für Gott gebraucht, Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben, der ist nicht mehr der persönliche Bundesname, den Eva beim ersten Kind in den Mund genommen hatte, als sie Gott gelobt hatte. Wenn Sie zu Vers 1 von Kapitel 4 zurückgehen, da sagt sie, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Und da steht in den meisten Bibeln Herr mit 4 Großbuchstaben und das bedeutet immer Jahwe. Der persönliche Bundesgott, der sich dir in dieser persönlichen Zuwendung zu erkennen gibt. Und beim ersten Mal, da dankt sie Jahwe und sagt, Gott, dieser persönliche Gott, dem ich vertraue, der hat mir einen Sohn geschenkt. Und jetzt verwendet sie diesen Namen in diesem Zusammenhang nicht, sondern sie sagt, Gott, Elohim. Das ist natürlich dieselbe Person, aber das ist viel zurückhaltender formuliert. Das bezeichnet den Schöpfer, den mächtigen Schöpfer, der dieses Leben schenkt. Und das ist auch wahr. Aber sie sind treu, die nun schon erfahrenen Eltern. Treue ohne Glamour. Sie beten mit Seth offensichtlich. Sie führen ihn an die Begegnung mit Gott heran und schließlich kommt der Seth auch ins heiratsfähige Alter. Seth findet selber eine Frau, wird dann irgendwann Vater und jetzt müssen sie ja für den auch einen Namen finden. Und wissen Sie, wie sie den nennen? Und Seth zeugte einen Sohn und nannte ihn Enosch. Das passt auch wieder ins Bild. Denn Enosch, das heißt übersetzt hinfällig, sterblich, ohnmächtig. Also der Ersatzmann nennt seinen Sohn ohnmächtig, sterblich. Das strotzt auch nicht gerade vor Selbstsicherheit. So nach dem Motto, jetzt packen wir die Zukunft an und starten nochmal richtig neu durch. Sondern es dokumentiert fast so etwas wie die Schüchternheit der Eltern und Großeltern. Und man kann das auch verstehen. Die haben ja erlebt, wie schnell alles zu Ende sein kann. Abel tot, Kain ein Mörder. Die haben ja gemerkt, wie zerbrechlich menschliches Leben ist. Die wissen ja jetzt, wie gefährdet alle unsere Pläne sind und wie völlig wir von Gott abhängen. Und in diesen Entscheidungen nehmen Adam und Eva und Seth vorweg, was Paulus später mit diesem Schlüsselsatz ausdrücken wird, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil ich weiß, ich kann mich wirklich nur auf den Herrn verlassen. Treue ohne Glamour. Aber ich sage Ihnen, Treue ohne Glamour ist 1000-mal besser als die anspruchsvollste Kultur ohne Gott. Aber mit Gott, mit Treue zu Gott, da können Christen dann auch im besten Sinne zu Kulturschaffenden werden. Mit Gott, da können Christen Wissenschaftler werden, Musiker werden, Designer werden, Journalisten werden, Lehrer werden, kreative Architekten werden. Mit Gott, wissen Sie, Johann Sebastian Bach hat in alle seine Werke hineingeschrieben, Soli Deo Gloria, meine Kunst soll allein der Ehre Gottes dienen. Und Francis Schaeffer hat vor vielen Jahren ein wunderbares Buch geschrieben unter dem Titel Kunst und die Bibel. Kunst und die Bibel. Und da schreibt er, wie auch Christen von Gott dazu bevollmächtigt werden können, als Künstler ihm zu dienen und seiner Botschaft Ausdruck zu verleihen. Das ist dann Kunst mit Gott oder Kultur mit Gott. Aber die kann nur von jemandem kommen, der auch die Treue ohne Glamour kennt. Der sagt, mein zerbrechliches Leben gehört mit Leib und Leben Gott. Und so war es bei Seth offensichtlich. Ich weiß nicht, ob er Kultur geschaffen hat, aber er hat sein Leben Gott gegeben. Und diesmal wird es gelingen. Diesmal wird es gelingen. Und das werden wir dann nächsten Sonntag in Kapitel 5 sehen. wenn dann mit Seth der finale Stammbaum angelegt wird, auf den einmal die ganze Menschheit zurückgehen wird. Diesmal wird es gelingen. Treue ohne Glamour. Aber Gott hält sein Versprechen. Und dieses Versprechen bleibt fest bis hin zu Lukas 3, wo dann Enosch, der Ohnmächtige, und Seth, der Ersatzmann, wieder auftauchen. Also die haben es wirklich bis ins Neue Testament geschafft. Die haben es bis dahin durchgehalten. Und deswegen musste unser geplagter Lektor auch vorhin diesen langen Text lesen über den Stammbaum bei Lukas. Dieser Stammbaum bei Lukas, der ja der Stammbaum der Maria ist, wir können das jetzt nicht ausführlich erklären, aber Matthäus bringt ja den Stammbaum von Josef, dem Adoptivvater, und Lukas hat den Stammbaum der Maria, und der geht dann so los, Lukas 3, Vers 23, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, weil der ja nicht sein wirklicher Vater war, der war ein Sohn Elis, und Eli war der Vater von Maria. Aber Josef wird hier als Schwiegersohn in den Stammbaum reingesetzt. Das war damals durchaus üblich. Und dann läuft das durch in Lukas 3, von hinten nach vorn bis zum allerersten Anfang zurück. Und dann heißt es hier in Vers 36, der war ein Sohn Noahs, der war ein Sohn Lamechs, ist der Lamech von Kapitel 5, der war ein Sohn Metuschelachs, der war ein Sohn Henochs von Kapitel 5, der war ein Sohn Jeretz, der war ein Sohn Mahalaels, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Setz, der war ein Sohn Adams und der war ein Sohn Gottes. Die sind wirklich drin und Gott ist mit ihnen zum Ziel gekommen. Treue ohne Glamour, aber Gott führt sie zum Ziel. Und schließlich der letzte Satz. Der letzte Satz in diesem vierten Kapitel. Und das ist der schönste. Da haben wir uns wirklich das Schönste für den Schluss aufgehoben. Das Schönste von allen, und diesen Satz brauchen wir in diesen Tagen und Wochen auch besonders. Es geht die Sonne auf, wenn wir diesen Satz lesen. Und da heißt es, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und Sie wissen, was hier beginnt. Die fangen an, Gottesdienst zu feiern. Damals ging es los. Und dieser Schlusspunkt ist das Wichtigste, was wir in diesem Kapitel finden. Kultur ohne Gott, das waren Kain und Konsorten. Treue ohne Glamour, das waren Adam und Eva und Seth und Enosch. Und jetzt das Letzte, Lobgesang ohne Ende. Lobgesang ohne Ende. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und jetzt steht wieder Herr. Verstehen Sie, jetzt steht wieder der Bundesname. Jetzt steht wieder Jahwe. Jetzt steht wieder dieser persönliche Name. Denn das ist eine sehr persönliche Sache, Gottesdienst zu feiern. Und Name steht für die gesamte Person, für eine Person, auf die man alle seine Hoffnungen setzt, weil man diese Person kennt, weil man dieser Person vertraut, weil man diese Person liebt. Darum feiern wir Gottesdienst. Und wir erkennen die, so genau wissen, wer Gott ist, weil ja Adam und Eva immer noch da sind. Die kannten ja Gott am besten und die hatten das weitergegeben an Seth. Und Seth hat es bestimmt weitergegeben an Enosch. Und Enosch konnte die Großeltern immer wieder fragen, Opa Adam, Oma Eva, wie ist das mit diesem Gott? Und er ist der Schöpfer, konnten sie sagen. Ja, aber er ist auch der Bereiniger unserer Schuld geworden. Und er hat unsere Blöße selber bedeckt. Und er hat ein Opferlamm dafür sterben lassen. Und dann hat er uns die Felle angelegt. Er hat uns vergeben. Er ist der Gott der Macht. Und er ist der Gott der Gnade. Und für diesen Gott feiern wir Gottesdienst. Und jetzt müssen Sie überlegen, was das heißt. Damit hat nämlich Seth für seinen brutalen Bruder Kain nochmal eine Tür geöffnet. Der wird das irgendwann ja auch mitbekommen, dass öffentlich Gottesdienst gefeiert wird. Denn den Namen des Herrn anzurufen bedeutet eben auch, ihn zu verkündigen. Und auch der Mörder Kain lebt immer noch im Einzugsbereich dieses Namens. Auch dem Mörder Kain ist mit dieser Verkündigung noch ein Raum zur Umkehr zugewiesen. Dieser geheimnisvolle Ort der Gnade. In früheren Jahrhunderten kam es vor, dass wenn jemand zum Tode verurteilt wurde, weil er ein Mörder war, der Richter, der ihn zum Tode verurteilt hatte, am Tag vor der Hinrichtung mit diesem verurteilten Mörder zusammen das Abendmahl feierte. Und wir verstehen auch sehr genau, warum. Indem der Richter mit dem zum Tode verurteilten Mörder das Abendmahl feierte, sagte ihm, pass mal auf, dieses menschliche Gericht, wir müssen dich verurteilen. Aber du und ich, wir stehen beide noch vor einem ganz anderen Gericht. Wir stehen beide noch vor einer viel bedeutsameren Instanz, bei der es um unsere Ewigkeit geht. Und vor dieser letzten Instanz brauchen wir beide Vergebung, Gnade. Und deswegen nehmen wir jetzt beide das Abendmahl, damit du hörst. Diese Vergebung steht dir immer noch offen. Kain, du Mörder, du kannst noch Vergebung von Gott bekommen. Und vor dieser letzten Instanz, die über deine Ewigkeit entscheidet, da darfst du immer noch auf Freispruch hoffen, weil Gott dir seine Vergebung anbietet. Und das ist das große Angebot, das von jedem Gottesdienst ausgehen soll. Dass auch Menschen, die ohne Gott leben, Menschen, die sich in ihrem Leben weit von ihm entfernt haben, bis nach Not, dass sie diese Wahrheit hören, du lebst immer noch im Rufraum dieser Botschaft. Und Gott will dich immer noch haben. Er ruft dich immer noch dazu auf, seine Gnade zu ergreifen und zuzugeben, dass du ihn brauchst. Er ist der Gott der Macht und er ist der Gott der Gnade. Und das wird von jetzt an öffentlich ausgerufen. Und nicht nur Adam und Eva haben den Gott angerufen, nicht nur Seth oder Enosch, sondern dieser Satz sagt sich viel umfassend. Hier steht, Mann fing an. Es entstand eine größere Bewegung. Öffentlicher Gottesdienst. Und ich habe mich erst gefragt, Mensch, hast du das jetzt nur da hineingelesen, weil unser Gottesdienst so umkämpft ist? Ist das vielleicht dein Wunschdenken, dass dieser Vers das aussagen soll und weil es so ein schöner Schluss für die Predigt wäre? Aber die ganze Dynamik des Textes drängt dahin und dann habe ich natürlich bei Kollegen nachgeguckt. Bei John MacArthur habe ich nachgeschaut. Und John MacArthur hat darüber gepredigt im Oktober 2000, also nicht in den letzten Wochen, wo die ja auch mit ihrem Herzblut um ihren Gottesdienst kämpfen. Und er hat schon im Oktober 2000 gesagt, they began to worship. Das heißt, jawohl, sie begannen mit dem öffentlichen Gottesdienst. Dann habe ich weitergeschaut, Henry Morris. Und bei Henry Morris habe ich zu diesem Vers genau die gleiche Erklärung gefunden. Vorher hatten die Gläubigen nur für sich gebetet, aber er schreibt dann, dieser Satz beschreibt so gut wie sicher den Anfang des regelmäßigen öffentlichen Gottesdienstes. Almost certainly signifies the beginning of regular public worship to the Lord. So gut wie sicher den Anfang des regelmäßigen öffentlichen Gottesdienstes. Und da habe ich weitergeguckt im Kommentar von Gordon Wenham. Und Gordon Wenham schreibt das Gleiche zu Vers 26. The origin of regular divine worship. Das ist der Beginn des regelmäßigen öffentlichen Gottesdienstes. Und dann bin ich zu unserem guten alten Friedrich Keil zurückgekehrt. Und selbst der schreibt das. Es wird hier, sagt er, uns der Anfang der gemeinschaftlichen und öffentlichen Gottesverehrung berichtet. Und dann schildert er nochmal, worin das besteht. In Beten, Loben und Danken, im Bekennen und Preisen der Gnade und Hilfe Jahwes. So wie wir es in unserem Eingangslied nach Psalm 100 vorhin gesungen haben. Dankt unserem Gottlob, singet ihn, rühmt seinen Namen mit lauter Stimme. Lob singt und danket allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. Ich komme zum Schluss. Liebe Gemeinde, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was Gottes Wort uns mit diesem Text aufs Herz legen will, die wir mittendrin stehen im Strom der Geschichte. Erstens, Kultur ohne Gott führt Menschen in die Irre und in Abhängigkeiten. Zweitens, Treue ohne Glamour, das sieht Gott. Und dazu stellt er sich und dazu bekennt er sich. Und schließlich drittens, Lobgesang ohne Ende. Das ist die ehrenvolle Aufgabe, zu der Jesus seine Gemeinde berufen hat. Damals ging es los. Damals ging es los. Und so singt die Gemeinde Jesu Christi bis heute. Und so werden wir, so der Herr will und wir leben, auch am kommenden Sonntag hier wieder gemeinsam singen. Und wir laden Sie herzlich an, dann wieder dabei zu sein. Und ihre Stimme laut mit uns zu erheben und zur Ehre dieses Gottes zu singen und zu beten, weil unser Gott das will und weil er es wert ist und weil wir ihm allein die Ehre geben. Allmächtiger Gott, danke, dass du auch unser Gott geworden bist. Und bitte hilf uns, dass wir dir wirklich treu sind. Auch wenn es bei uns oftmals genauso wenig glamourös zugeht wie bei Adam, Eva und Seth und wir unsere Zerbrechlichkeit oft genauso spüren. Aber du hast uns hineingestellt, mitten in den Strom der Geschichte, aber es ist deine Geschichte, Herr. Du hältst uns fest und wir bergen uns unter deinen Schutz und hilf uns, dir treu zu bleiben, Herr. Dir treu zu bleiben im Beten und Singen, im öffentlichen Verkündigen in der Feier des Gottesdienstes zu deiner Ehre. Und danke, dass wir es wissen dürfen, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, wie dunkel auch dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du schenkst doch über Bitten und Verstehen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.